ARD Sounds.
Dies ist die fünfte und letzte Folge von Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Ihr findet alle Folgen in ARD Sounds. Und auch hier erwähne ich noch einmal, dass sich dieser Podcast auf nachweisbare historische Fakten stützt. Nur wenn uns auch nach intensiver Recherche keine Quellen vorlagen, haben wir die Ereignisse auf fundierten Vermutungen aufgebaut. Und jetzt legen wir ab. Ich bekomme eine Mail von Daniel, meinem Partner bei Honig und Gold, im Betreff Hot Shit. Daniel schickt mir einen Link zu einer YouTube-Doku. Er schreibt, yo, ich habe eine neue Spur. Man will das Rettungsboot der Mary Celeste im Frühjahr gefunden haben. Wow, das sind ja mal Neuigkeiten.
But now in 2025, scientists say the mystery is no longer a mystery at all. The final hours of the Mary Celeste have been reconstructed.
Ich kann mein Glück kaum fassen. Pünktlich zum Podcast wird der Fall endlich gelöst von Wissenschaftlern der University of Southampton.
This wasn't some rogue fishing boat or lost colonial vessel.
Endlich fundierte Fakten. Die US-Doku Unbelievable Tales behauptet, den Beweis gefunden zu haben, dass die Crew und die Passagiere auf dem Beiboot gekentert sind.
This was likely the escape craft, and it had been sitting there for 150 years.
Der Beweis schlummert seit 150 Jahren in 300 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund. Und zwar unweit der Azoren, also dort, wo die 10 Menschen 1872 verschwanden. Während einer Expedition zur Vermessung des Meeresbodens zeigt das Sonar die Umrisse eines 5 Meter langen Holzbootes. Und siehe da, die Bauart
passt perfekt zum Beiboot der Mary Celeste.
Das Holz der Planken
identisch.
Die chemischen Spuren im Holz
deuten auf Industriealkohol hin. Sogar DNA-Spuren finden sich.
Ich schicke den Link sofort an Uwe. Hey, von wegen, schau mal, jetzt haben wir mal was rausgefunden, das du noch nicht weißt. Und Uwe?
Ich hatte dir dazu einen Link geschickt.
Ja, irgendwie so ein Link war da irgendwie und mit einem Bild von einem Rettungsboot. Habe ich keinen Glauben reingesteckt. Ich persönlich nicht.
Und? Ist der Fall damit jetzt wirklich gelöst? Natürlich nicht.
Guide us through the storm by the evening star. Bring us safely home to those we love. Guide us through the storm.
Ihr hört Mary Celeste. Das Geheimnis des Geisterschiffs. Ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring-Stiftung. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds.
Marie Celeste, was ist geschehen? Ein menschenleeres Schiff, wo Winde wehen, erscheuert dich auf hoher See.
Dies ist die fünfte und letzte Folge. Die Macht der Geschichten.
Ich habe mir diese Doku angeschaut und sie sieht ja sehr glaubhaft aus.
Das ist die Autorin Samira El-Wassil. Ihr habt sie in der letzten Folge schon mal gehört.
Durch die Imitation der dokumentarischen Mittel wirkt das ja alles sehr plausibel und wahrhaftig. Und ich habe mich auch unglaublich geärgert, dass ich da so leicht drauf reingefallen bin.
Abermals schickt mich die Mary Celeste auf einen falschen Kurs. Nach gründlicher Prüfung ist klar, diese Doku ist eine KI-Fälschung. Wie dreist!
Die Mary Celeste Hoax aus diesem YouTube-Video, aus dieser gefakten Dokumentation, ist deshalb auch so beunruhigend, weil sie zeigt, dass wir überhaupt gar nicht mehr sehen können, woher eine Erzählung kommt, weil quasi der Urheber ortlos und zeitlos ist.
Das ist ein neues Fake-Level. Willkommen im 21. Jahrhundert. Und Dokus wie diese zu Mary Celeste gibt es bei YouTube ohne Ende.
Es macht es noch schwieriger natürlich, die Wahrhaftigkeit von Quellen, von Inhalten, von dem Gesehenen aufzulösen, weil unser Gehirn ja trotzdem so reagiert, als säße jemand am Lagerfeuer, der uns eine für uns überlebensnotwendige Geschichte erzählt.
Wisst ihr noch, aus Folge 4, unser Gehirn ist evolutionär auf Geschichten programmiert, aber nicht dafür, sie auch ständig kritisch zu hinterfragen.
Der Mensch ist entgegen unserer allgemeinen Selbsteinschätzung eben nicht ein rationales Wesen, lässt sich nicht von Fakten und Argumenten überzeugen, um kluge, besonnene, gemeinwohlorientierte Entscheidungen zu treffen, sondern wir sind instinkt- und emotionsgesteuert. Genauso wichtig wie die Beherrschung des Feuers oder die Entwicklung des Speers ist die Geschichte. Das Problem ist nicht nur, dass wir auf diese Geschichten hereinfallen, sondern dass wir nie gelernt haben, mit der Macht der Geschichten und ihrer Wirkung auf eine Art mündig und kompetent umzugehen.
Also, zurück zu den Fakten. Nach all dem Hin und Her der letzten Folgen, nach all den schrägen Verdächtigungen und Theorien, auch 150 Jahre später umgibt den Fall ein Schleier des Ungewissen. Es ist ja so, dass wir einfach nicht hundertprozentig wissen, was auf der Mary Celeste passierte. Und diese Unsicherheit scheint uns einfach nicht zu schmecken. Darum wollen wir die faktenbasierten Puzzlestücke noch einmal aufnehmen und neu ordnen. Zwar wurde der Fall Mary Celeste 1873 offiziell vom Gericht geschlossen. Doch erledigt oder gar gelöst ist er deshalb noch lange nicht. Selbst heute beschäftigt er die Gemüter. Anhand wissenschaftlicher Fakten hat sich der Autor Charles E. D. Fay 1942, also 70 Jahre nach dem Auffinden, in seinem Buch Der Wahrheit zu nähern versucht. Und dafür hatte er die besten Voraussetzungen. Fay war Vice President der Atlantic Mutual Insurance Company, jener Agentur, bei der auch die Mary Celeste versichert war. So hat er Zugang zu Originalakten, Versicherungsunterlagen und Korrespondenzen. Fay greift in seinem Buch eine alte Theorie auf. Wir haben sie schon ein paar Mal angesprochen, die Verpuffungstheorie. Die äußert der Schiffseigner Winchester bereits kurz nach dem Unglück. Damals schenkt ihr aber niemand Aufmerksamkeit. Dabei hatte es bereits ähnliche Vorfälle auf anderen Schiffen gegeben. Der Staatsanwalt Sully Flood glaubte jedenfalls nicht daran.
Ob es ein Feuer oder einen Unfall gegeben hatte, der Anlass zu einer Explosions- oder Feueralarmierung gegeben hätte, ich habe nicht das geringste Anzeichen dafür gefunden, dass es eine Explosion oder ein Feuer gegeben hätte.
Das war damals die allgemeine Auffassung. Wenn etwas verbrennt, gibt es Rückstände. Und die fehlten auf der Mary Celeste. Was bei einer Verpuffung passiert, beschreibt der Hamburger Autor Eigel Wiese, der auch ein Buch über die Mary Celeste geschrieben hat und selbst ein leidenschaftlicher Segler ist.
Also das Ganze fing an mit einer Geschichte irgendwo in Norwegen, vor der norwegischen Küste. Wenn wir dann irgendwann eine Flasche Rum mal leer hatten, dann haben wir den Geist aus der Flasche gelassen. Kennt ihr den Ausdruck Release the Genie?
Eigel Wiese gewinnt tiefe Erkenntnisse, wie eine Verpuffung vonstatten geht.
Also wenn du eine Flasche leer hast, ist ja immer so ein paar Tropfen unten in der Flasche. Und dann geht die Flascherei um und jeder muss die Flasche reiben, bis die richtig warm wird. Und dann lässt du oben, wenn das richtig warm ist, lässt du oben ein Streichholz rein plumpsen. Und dann geht mit einem Donnergetöse die Flamme nach oben.
Den Versuch haben wir natürlich nachgebaut. Bei mir im Studio haben wir mit verschiedenen Flaschen und Spirituosen experimentiert, um zu schauen, welcher Geist aus welcher Flasche steigt.
Das ist reine Wissenschaft.
Und das klingt so. Dieses Geräusch haben wir in unseren Mary Celeste Swoosh eingebaut. Den hier. Wenn ich mir das Ganze in der Größenordnung eines Frachtraums vorstelle, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Der Spur der Verpuffungstheorie folgt im Jahre 2006 der britische Fernsehsender Channel 5 in einer Dokumentation. Die Wissenschaftler um den Chemiker Andrea Seller vom University College in London machen einen Versuch. Sie wollen herausfinden, ob es tatsächlich sein kann, dass Alkohol in einem geschlossenen Raum austritt, sich mit Luft mischt und mit einem lauten Knall entzündet, dabei aber keinerlei Brand- oder Verwüstungsspuren hinterlässt.
Die haben versucht, das nachzuvollziehen mit der Alkoholverpuffung und die haben die Kiste gebaut und mit Plexiglas. Da haben die eine Hochgeschwindigkeitskamera da vorgestellt und dann haben die Papierwürfel gefaltet und haben da reingelegt.
Die Papierwürfel ersetzen die Fässer an Bord der Mary Celeste.
Und dann eine elektrische Zündung rein und dann haben die da Gas reingemacht.
Dann wurde das Gemisch entzündet.
Und dann fliegen die Deckel hoch und fallen runter. Nee. Und das Feuer praktisch in dieser Kiste über diese Papierwürfel.
Und siehe da, an den schneeweißen Papierwürfeln sind keinerlei Brandspuren. Für Andreas Seller ist das noch kein eindeutiger Beweis. Dennoch bringt uns der Versuch schon deutlich näher an das, was sich höchstwahrscheinlich zugetragen hat. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen ins Gebirge zu sprengen? Unglaublich, aber wahr. Stories wie diese könnt ihr im History-Podcast Alles Geschichte hören. Ihr findet ihn in ARD Sounds. Und jetzt sind wir an dem Punkt der Geschichte angelangt, wo wir die Puzzleteile neu zusammenfügen. Unter Berücksichtigung aller Beweise, Gerichtsprotokolle und wissenschaftlicher Analysen ist an Bord der Mary Celeste mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Folgendes passiert. Wir spulen zurück und gehen noch einmal an Bord. 25. November 1872, kurz nach 8 Uhr morgens. Ihr erinnert euch, die letzte Notiz auf der Logtafel. Bui und Folkert und der Rest der Crew haben in den letzten Tagen Schwerstarbeit geleistet. Sie haben die Mary Celeste durch den Sturm gesegelt und alle sind heilfroh, dass das schwere Wetter vorbei ist. Höchstwahrscheinlich können sie den Frachtraum im Sturm nicht lüften, um die Gase rauszubekommen. Gummistiefel und Regenjacken werden nicht mehr getragen und hängen jetzt in den Kajüten am Haken. Gerade passieren sie die letzte Azoreninsel auf ihrer Reise Richtung Gibraltar.
Um 6 ist die Peilung nach Santa Maria eingetragen. Wir haben die Insel sehen können. Da ist Schluss.
Kapitän Briggs, seine Frau Sarah und Tochter Sophia müssen gerade erst aufgestanden sein. Die Betten sind jedenfalls noch nicht gemacht. Das Frühstück für die zweijährige Sophia ist schon zubereitet. Wahrscheinlich hat sich die Mutter darum gekümmert. Was die Brüder Folkert und Boy und der Amrumer Arian um 8 Uhr morgens machen, ist nicht bekannt. Falls sie keine Wache haben, liegen sie noch in ihren Kojen oder sie machen sich gerade fertig fürs Frühstück. Falls sie Wache haben, sind sie an Deck. Wir können davon ausgehen, dass Albert Richardson, der erste Steuermann, die Koordinaten auf die Logtafel schreibt, um diese später ins Logbuch zu übertragen. Das war seine Aufgabe, wenn er Wache hatte. Es ist außerdem bekannt, dass der im Logbuch angegebene Kurs der richtige für Gibraltar ist. Der Wind steht günstig. Zudem hinterlässt er auf der Logtafel eine Nachricht. Fanny, meine liebe Ehefrau. Um kurz nach 8 Uhr morgens ist der Koch in die Kombüse gegangen, um das Frühstück zuzubereiten. Also befeuert er den Ofen. Der Koch wird von einer Druckwelle mit blauen Stichflammen gegen die Wand geschleudert. Enorme Hitze breitet sich in Sekundenschnelle aus.
Also da hat das auch geknallt. Die Gase sind hochgestiegen in der Kombüse, haben sich am Herd entzündet und der Herd ist verschoben gewesen.
Die Gase, von denen Uwe spricht, sind ein Alkohol-Luftgemisch, das sich im Laderaum gebildet hat. 9 Fässer mit hochprozentigem Industriealkohol sind undicht, wie später beim Entladen in Genua festgestellt wird. Wir erinnern uns, diese 9 Fässer sind aus Roteiche, alle anderen aus Weißeiche.
Dann ist das Vorlug aufgeflogen.
Das muss ein richtiger Knall, ein richtiger Krach gewesen sein.
Ja, so also, das ja. Und dann haben die wahrscheinlich Angst gekriegt.
Ich höre die Schreie, während ein dumpfes Grollen das Schiff schüttelt. Ich kann mir die Panik und das laut ächzende Holz des Rumpfes vorstellen. Jetzt haben sogar unsere stählernen Burschen Angst. Alle stürzen an Deck. Wahrscheinlich kümmert sich Briggs zunächst um seine Frau Sarah, die die weinende Sophia auf dem Arm hält. Dann fasst er einen Notfallplan. In Windeseile lassen die Männer das Beiboot zu Wasser und lösen das längste Seil an Bord aus der Takelage. Briggs hastet in seine Kabine und holt die überlebenswichtigen Navigationsinstrumente, Chronometer, Sextant, das Navigationsbuch und die Schiffspapiere. Vermutlich holt der Koch noch schnell Proviant und Wasser aus dem Lager. Das Hauptsegel wird hastig eingeholt, um die Fahrt zu drosseln, und kurzerhand auf Deck gelegt.
There could have been fumes or there could have been maybe some kind of spark or explosion that really alarmed the captain and crew.
Etwas hat den Kapitän und die Mannschaft wirklich alarmiert. Es musste etwas sehr Beunruhigendes passiert sein, damit sie die Sicherheit des Schiffs verlassen und ins Rettungsboot steigen.
And they probably just thought it was for, you know, a short period of time, hop on the lifeboat, let the fumes or whatever happens kind of dissipate.
Und sie dachten wahrscheinlich, es sei nur für kurze Zeit. Schnell rein ins Rettungsboot, die Dämpfe oder was auch immer würden sich verflüchtigen. Danach könnten sie ja wieder an Bord zurückkehren.
Es ist Wahnsinn. Lass uns ins Beiboot gehen und erstmal abwarten, was mit dem Großen passiert.
Falls es wirklich zu einer Explosion kommen sollte, die die Mary Celeste zerstört, wären sie im Beiboot sicher. Das sind vielleicht Briggs' Gedanken. Dann könnten sie zumindest auch Santa Maria erreichen. Die Insel ist nur 11 Kilometer weit weg. Jetzt zwängen sich 10 Menschen in ein 5 Meter kleines Beiboot und lassen sich langsam an der 100 Meter langen Leine hinter das Mutterschiff fallen. Sie hoffen bald wieder auf die Mary Celeste zurückzukehren. Doch dann passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben.
Und dann ist Wind aufgekommen und der Große ist weiter gelaufen.
Wisst ihr noch, als die Mary Celeste gefunden wird, sind immer noch einige Segel gesetzt. Wie lange Captain Briggs, seine Frau und Tochter, unsere 3 Friesen und die restliche Crew im Beiboot hinter der Mary Celeste hergezogen werden, wissen wir nicht. Jetzt sind sie ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert.
Und hat das Kleine dann unter Wasser gezogen und die haben keine Chance gehabt, wieder an Bord zu kommen.
Wir wissen, dass das Seil, an dem das Beiboot hängt, durchtrennt wird. Ob es die Mannschaft eigenhändig kappt, um nicht unter die Wellen gezogen zu werden, oder ob die Leine reißt, das kann heute keiner mehr sagen.
You know, something went horribly wrong and they got separated and they disappeared.
Doch dann ging etwas furchtbar schief. Sie wurden getrennt und verschwanden. Und wir werden wohl niemals wissen, warum oder was mit ihnen geschehen ist.
Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Der Kapitän hat einen Riesenfehler gemacht. Die hätten nicht alle von Bord gehen sollen. Einer hätte an Bord bleiben sollen und dann wäre alles gut gewesen.
Jetzt nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Wahrscheinlich sind unsere 3 Friesen in Gedanken längst zu Hause, bei ihren Liebsten. Captain Briggs hält Sarahs Hand. Die kleine Sophia drückt eine ihrer Puppen fest an sich. Sarah hat ihr Kind auf dem Schoß und spricht ein Gebet, um ihnen allen Trost zu spenden.
O Lord, guide us through the storm by the evening star. Bring us safely home to those we love.
Mary Celeste tritt jetzt ihre Reise als Geisterschiff an. Ihren Kurs bestimmt der Wind. An Bord zurückgelassen Sachen von 10 Menschen. Kleider, Geld, Uhren, Pfeifen, Tabak, Bilder und Briefe. und die zweite Puppe von Sophia. Was dann passiert, bleibt ein Geheimnis der See. Wahrscheinlich für immer. Was wir aber wissen, wo und wann Menschen über unerklärliche Geheimnisse des Meeres sprechen, wird ein Name nicht fehlen. Mary Celeste.
Es wird ein Geheimnis bleiben und das wird noch weiter fortbestehen.
Die Mary Celeste läuft am 3. Januar 1885 vor Haiti auf ein Riff. Und diesmal ist es wohl tatsächlich Versicherungsbetrug. In dem berühmten Unglücksschiff finden bis heute Taucher ein schauderhaftes Erlebnis. Übrigens war die Mary Celeste mit Gummistiefeln und Katzenfutter beladen. Am 13. Mai 1888 stirbt Frederick Sully Flood im Alter von 86 Jahren. Er hinterlässt seine Frau und 7 Kinder. Sein Grabstein steht noch heute in Gibraltar, am Fuße des Affenfelsens. In Gedenken an Captain Benjamin Spooner Briggs, seine Frau Sarah und der kleinen Sophia Matilda wird auf dem Evergreen Friedhof in Marion, Massachusetts, ein Gedenkstein errichtet. Am 8. Dezember 1905 werden Volkert und Boy Lorenzen offiziell für tot erklärt. Vorausgegangen war ein Aufruf im deutschen Reichsanzeiger und im preußischen Staatsanzeiger.
Die bezeichneten Verschollenen werden aufgefordert, sich spätestens in dem auf den 8. Dezember 1905 vormittags 10 Uhr vor dem unterzeichneten Gericht anberaumten Aufgebotstermine zu melden.
Die Frist verstreicht, damit ist ihr Tod besiegelt. Am 10. September 1912 stirbt mit Oliver DeVoe der letzte Überlebende und wichtigste Zeuge des Falls. DeVoe wurde hundertfach interviewt. Auf den Tag 67 Jahre, nachdem die Mary Celeste in Gibraltar eintrifft, wird am 13. Dezember 1939 Uwe Lorenzen auf Föhr geboren. Er lernt noch Volkerts Tochter Ida kennen, als sie bereits eine alte Frau ist. Idas Grabstein steht auf dem Süderender Friedhof. Es ist noch recht warm an diesem Sommernachmittag, als ich mit meiner 4-jährigen Tochter am Süderender Friedhof ankomme.
Hast du die Kopfhörer?
Cleo ist heute meine Assistentin. Wir sind mit Uwe verabredet.
Kommt mal, da wartet schon Uwe auf uns.
Ja, hier sind nicht mehr was.
Ja, das ist Cleo.
Cleo.
Cleo, look it.
Uwe möchte mir die Grabsteine seiner Familie zeigen. Als wir über das Gelände gehen, kommen wir an den Gräbern meiner Familie vorbei. Hier liegen meine Großeltern, mein Vater und der Kapitän Jürgen Rickmers.
Okay, der ist ja hier, Jürgen Rickmers, ey.
Jetzt konzentrieren wir uns mal.
Cleo kennt sich auch schon ein wenig aus, wie ihr hört. Wir gehen auf die andere Seite der Kirche, zu Uwes Familie.
Jetzt haben wir ihn alle.
Dann zeigt Uwe mir den Grabstein seiner Urgroßeltern, also den Eltern von Boy und Volkert.
Lorenz Dietrich an Caroline Knutzen.
Sobald Uwe anfängt zu erzählen, bin ich schon wieder voll in die Geschichte reingezogen. Dabei habe ich total vergessen, Uwe zu sagen, dass wir eigentlich Deutsch sprechen wollten. Naja, so hört ihr nochmal, wie Ferring klingt.
Die habe ich hier aufgesagt, damit ich einfach lesen kann.
Und, habt ihr was verstanden? Hier in Süderende gibt es viele besondere Grabsteine. Ihre Inschriften zeigen nicht nur Namen und Daten, sondern schildern auch das Leben der Verstorbenen. Berufe, Familiengeschichten, sogar außergewöhnliche Ereignisse. Deshalb heißen sie ja auch sprechende Grabsteine, weil sie Geschichten erzählen. Sie sind einzigartige Zeugnisse der friesischen Seefahrerkultur. Einige Steine sind mit einer Blume verziert. Anhand der Blüten lässt sich ablesen, wie viele Kinder die Verstorbenen hatten. Bei den Eltern von Volkert und Boy zählen wir 9 Blüten.
5 Dringer.
5 Jungs. Und 4 Mädchen. 2 der Blüten stehen für Volkert und Boy. Einen eigenen Grabstein haben sie nicht. Es hat mich wirklich berührt, durch Uwe die Geschichte der Mary Celeste zu erfahren. Für mich ist Uwe der eigentliche Held in dieser Geschichte, denn er hat sich ohne die Chance auf Bildung mit der Lupe auf die Suche nach der Wahrheit begeben und eine Menge herausgefunden.
Also ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte mit der Marie-Celeste zu ermitteln, ist eigentlich für mich eine Nummer zu groß. Das muss ich leider zugeben. Nämlich, ich bin 46 zur Schule gekommen, hier in Udersum in der kleinen Schule. Meine Eltern hatten kein Geld. Ich musste 9 Jahre zur Schule, hier Volksschule und dann ist Schluss. Ich habe keine Chance gehabt, je irgendwie mal richtig Englisch zu lernen. Ich komme damit klar, ich kriege das raus. Gewisse Sachen kann ich lesen und nur schreiben, das wird nichts.
Trotzdem ist Uwe wohl einer der besten Kenner der Marie-Celeste-Geschichte. Er hat sich dem Fall gewidmet, mit seinen bescheidenen Mitteln, auf der Suche nach der Wahrheit. Sally Flood hingegen, der an der Elite-Uni Jura studierte und als Staatsanwalt der Wahrheit verpflichtet ist, war voreingenommen, eitel und süchtig nach Geltung und Erfolg. Tja, er ist der Wahrheit jedenfalls nicht näher gekommen.
Also wenn wir Geschichten als eine Form von moralischer Reparaturarbeit betrachten, dann versucht Uwe ja nicht nur herauszufinden, was passiert ist, sondern was diese Geschichte für Auswirkungen hatte auf die danach folgenden Generationen, auch auf ihn. Und wenn wir an Stigmatisierung denken oder an Rufmord oder eben falsche Verdächtigungen, dann ist es nachvollziehbar, dass die Auflösung und der Endpunkt dieser Geschichte buchstäblich in Stein gemeißelt sozusagen dem Ganzen ein Ende geben soll, ein Endpunkt oder eine Auflösung.
Uwe weiß inzwischen noch etwas, nämlich, was er mit seinem Mary Celeste Nachlass machen wird. Sein Sohn hat es ihm nahegelegt.
Und der sagt auch, Papa, alles, was du da hast, also am besten in die Ferring-Stiftung damit.
Die Ferring-Stiftung auf Föhr erhält und erforscht die friesische Sprache, Geschichte und Kultur, besonders der Inseln Föhr und Amrum. Die haben auch ein riesiges Archiv. So wird Uwes Materialsammlung für die Nachwelt bewahrt und für alle anderen, die das Rätsel um die Mary Celeste lösen wollen. Das ist ihm wichtig.
Ja, das können natürlich auch wissen. Ja, warte mal, Cleo, was denn?
Auf einmal reißt mich Cleo aus meinen Gedanken.
Guck mal, der ist sauber. Und der ist echt sauber.
Unter den vielen alten Steinen fällt einer auf. Den sauberen Grabstein, den Cleo entdeckt hat, hat Markus der Steinmetz inzwischen aufgestellt. Es ist der Stein für Uwe Lorenzen und seine Frau Karin, die 2024 verstorben ist. Und jetzt ist auch die Mary Celeste auf dem Friedhof von Süderende verewigt. Der Stein zeigt nach Westen, dem Sonnenuntergang entgegen. Etwa 3000 Kilometer in diese Richtung verschwand die Mannschaft der Mary Celeste vor mehr als 150 Jahren. Der Grabstein in Süderende setzt ihr ein Denkmal. Er wird uns überdauern und auch den Menschen in 150 Jahren noch vom Geheimnis der Mary Celeste erzählen. Was für ein schöner Gedanke, dass die Geschichte so am Leben bleibt. Die kleine Cleo ist jedenfalls schon ziemlich interessiert an der Story und trägt sie in die nächste Generation. Vielleicht wird sie auch mal eine Geschichtensammlerin. Hey, da fällt mir noch eine andere Möglichkeit ein, einer Geschichte ein Denkmal zu setzen. Und das ist natürlich für mich als Musiker die naheliegendste. Schreib einfach einen Song darüber. Und genau das haben wir getan. Übrigens habe ich zusammen mit ein paar Musikern und Musikerinnen fast die komplette Musik für diesen Podcast geschrieben. Den Soundtrack findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Kennt ihr den Ausdruck Shanty? Shanties sind die Lieder, die die Matrosen im 19. Jahrhundert auf den Großseglern gesungen haben. Und so kamen die Songs um die Welt und verbreiteten sich. Und dies ist der Shanty von Volkert und Boy Lorenzen, Two Lost Brothers.
Zwei Riesenjungs aus Utersum besegelten die Welt. Von China bis Amerika verdienten sie ihr Geld. Zurück auf Förber der Familie war die Freude groß. Doch schon ging's zurück nach Hamburg auf die nächste Reise. Wieder Segel setzen und die Leinen los. Two lost brothers, traveling all alone. Two lost brothers, never came back home. Die Brüder Boy und Volker fuhren Fracht von Ort zu Ort. Ein Wirbelsturm zerbrach ihr Schiff und wehte sie hinfort. In der Bucht von Boston zog ein Fischer sie an Bord. Nur nach Hause schworen sie sich und suchten nach dem nächsten Schiff im Hafen von New York. Two lost brothers, traveling all alone. Two lost brothers, never came back home. Two lost brothers, traveling all alone. Two lost brothers, never came back home. In Manhattan macht am Seaport eine Brigantine fest. Captain Briggs sucht eine Crew für die Marie Celeste. Die Überfahrt nach Genua wird ihre letzte Tour. Man fand nur noch ein Geisterschiff, doch von der Crew und unseren Brüdern fehlt bis heute jede Spur.
Credits. Marie Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Den ganzen Podcast gibt es auch auf Friesisch ab dem 30. April 2026 in ARD Sounds. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail bente@honigundgold.de. Produktion Honig und Gold. Buch, Idee und Regie Daniel Hauptmann, Bente Faust und Robert Klei von der Fering Stiftung. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Redaktion und Mitarbeit Benedikt Stubendorf, Vanessa Schneider, Lorenz Lorenzen, Anna Barke und Lars Gawel. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust, Robert Klei und Mareike Böhmer. Fact-Checking Professor Dr. Oliver Auge und Dr. Jan Markus Witt. Distribution Anita Becke und Christian Schepsmeier. Aufgenommen im Off-Your-Tree-Studio. Es sprachen Bente Faust, Peter Behringer, Robert Klei, Daniel Hauptmann und Jamie Watson. Musiker und Musikerinnen, Klavier und Arrangements, Dominik Dittrich. Cello, Hagen Kur. Geige, Chris Drave. Gesang, Jamie Watson, Katharina von Bülow, Maren von Bülow, Dominik Dittrich, Mathis Brodersen, Bente Faust, die Jungs von Frische Mische und Benjamin Leibrand. Akkordeon, Nenad Nikolic. Bassklarinette, Benjamin Leibrand. Bass und Sintis, Boy Cassidy. Additional Song, Ride Lonesome. Transkription von Briefen und Dokumenten, Hannes Briebe. Hilfe bei der Recherche, Sophie Consoir. Studioassistenz of Your Tree, Simon Pepper Borchers. Im Interview waren dabei Uwe Lorenzen, Richard Lorenzen, Olof Jensen, Markus Thiessen, Eigel Wiese, Celeste Nguyen Falls, Samira El-Wassil, Gerrit Menzel und Maike Koth.
Brothers, no more all alone. Judas Brothers, finally came back, finally came back, finally came back home.
Hey, seid ihr noch da? Super, dann habe ich hier noch einen kleinen Bonus für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Die Katzenstory. Bei meinem letzten Interviewtermin mit Uwe im Sommer 2025 will ich mich gerade von ihm verabschieden. Als er mich auf eine ganz neue Spur lockt.
Hat die Katze überlebt?
Hat sie gefunden?
Ja. Was ist aus der Katze geworden?
Oh, mit
der
Katzen reden können.
Das ist die eigentliche Frage.
Auch wenn Uwe das Thema eher scherzhaft in den Raum wirft, ist das doch eine sehr entscheidende Frage. Haben Sie die Bordkatze Apu mit ins Rettungsboot genommen oder sie an Bord zurückgelassen? Katzen gelten ja seit jeher als magische Wesen mit übernatürlichen Kräften. Sie sollen ja 7 oder sogar 9 Leben haben. An Bord eines Schiffes gelten sie als Glücksbringer. Ist die Bordkatze der Marie Celeste vielleicht die letzte Zeugin? Hat sie alles mitbekommen und ist in Gibraltar womöglich unbemerkt von Bord gegangen? Wir wissen es nicht. Leider. Aber wer weiß, vielleicht kreuzt sie ja eines Tages auf Föhr auf und erzählt mir alles.